im Lobpreis der Kinder Gottes, das ist die Zusage aus Gottes Wort, ist er in besonderer Weise zugegen und möchte einem jeden das weitergeben, was auf seinem Herzen ist und was du, was ich entgegennehmen soll. Und wir glauben das, dass Jesus Christus gestern und heute und morgen derselbe ist. So steht es im Hebräerbrief, im 13. Kapitel, der 8. Vers. Und von daher ist das, was im Wort Gottes steht, gestern, heute und morgen, autorisiertes Wort Gottes. Es ist Gottes Wort in unsere Zeit, in deine Situation, in meine Situation. Und es ist desgleichen Wort Gottes gewesen für vor uns Lebende. Und es wird Gottes Wort sein für nach uns Kommende. Nun sind wir jetzt aber in dieser Zeit. Und heute dürfen wir etwas entgegennehmen, was ich ein wenig damit überschreiben möchte. Bist du jemand, der sich gerne mitteilt, ein Verkündiger von Botschaften, oder bist du eher einer, der zurückhaltend ist, eher der Zuhörende? Oft teilt sich eine Gruppe immer auf. Ich weiß nicht, wie ihr das so kennt aus auch dem familiären Kreis, Freundeskreis. Es gibt die Menschen, die fröhlich erzählen und die gar nicht merken, dass der andere zwar die ganze Zeit zuhört und nickt, aber selbst gar nicht zu Wort kommt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Manche freuen sich auch darüber. Sie können sich nämlich hinsetzen, zurücklehnen und sagen, red du nur. Ich übertreibe ein wenig, aber ihr kennt es vielleicht. Ich kenne solche Situationen. Als Kind habe ich das erlebt. Wenn wir Besuch hatten, wir haben viel Besuch gehabt zu Hause. Und da saßen wir dann, wir waren ja 4 Kinder, dazu der Besuch. Also der Tisch war groß. Manchmal waren 12, 13 Leute um den Tisch. Und natürlich wollten wir uns mitteilen, nicht alle von uns. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich auch gerne mitgeteilt habe. Siegert, vielleicht kennst du sowas auch. Na, auf alle Fälle war es, ich hatte es schon mal erwähnt, dann an einem Punkt, wo mein Vater ein Geheimwort nannte. Ein Geheimwort, was uns Söhnen und der Tochter uns etwas sagte, nämlich, dass wir jetzt mal ein bisschen auf Sendepause gehen. Wisst ihr, wie das Geheimwort hieß? Ihr habt jetzt mal Sendepause. Wenn dieses Wort Sendepause gesagt wurde, wussten wir, dass wir tatsächlich jetzt einmal ein bisschen die Klappe zu halten haben. Das ist auch manchmal nicht verkehrt. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo ein Schwall von Worten in Schriftform, aber auch in gesprochenen Worten über diese Welt ausgeschüttet wird. Und es wäre gut, wie in Jakobus 1,19, dass die das tun, eigentlich erst einmal überlegen, erst einmal innehalten, zuhören und langsam sind zum Reden. Weil es wird unglaublich viel Schrott in diese Welt bombardiert. Es beginnt schon im Kindergarten und manchmal schon davor, dass Leute sich gegenseitig Dinge sagen, die nicht aufbauen, sondern die runterdrücken, die dem anderen schlecht machen. Das hinter dem Rücken reden. Ich habe mich neulich umgedreht und gesagt, ich sitze extra vor euch, damit ihr hinter meinem Rücken reden könnt. Also wir kennen es, aber die Dimension dessen, was mit Worten geschieht und was damit geschieht, wenn auch jemand zur Unzeit zur Ruhe gerufen wird, den Mund zu halten, ist auch ein großes Thema. Denn ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit unterwegs sind, wo der größte Schrott laut ausposaunt werden kann, in ganz mächtiger Weise, unglaublich aufgebraust und schön gemacht. Und das Wort vom Kreuz, das Wort von Jesus Christus, dem Erlöser, das soll immer mehr runtergedrückt und am besten gar nicht mehr gesagt werden. So empfinde ich das. Und ich habe gemerkt, dass das nicht nur zu unserer Zeit eine große Herausforderung ist, nämlich, man kennt es ja selbst auch, wie sage ich es denn dem anderen, das, was ich glaube, das, was mich verändert hat. Wie spreche ich darüber? Und wir wollen doch so arg vorsichtig sein, dass wir dem anderen bloß nichts überstülpen. dass wir bloß nicht zur falschen Zeit das Falsche sagen. Wie sage ich es ihm? Oder vielleicht bin ich auch gehemmt durch das, mit wem ich unterwegs bin. Dass ich weiß, wenn ich mit den Leuten zusammen bin, dann muss ich gar nicht damit kommen, dass ich einen Retter kenne. Dass ich um einen Retter weiß. Dass ich um einen Heiland weiß, der mein Leben heil werden lässt. Weil die Leute um mich herum so sind, wie sie sind. Und manchmal kann das sogar in der Familie stattfinden. Dass ich darin dann auch sage, ich muss mich hier zurückhalten. Wann ist eine Zurückhaltung gut und wann ist eine Zurückhaltung fehl am Platz? Wie erkläre ich meinen Glauben heutzutage? Was darf ich überhaupt noch sagen? Wo muss ich vielleicht ganz zurückhaltend unterwegs sein? Oder das andere, wo ist das, was in meinem Leben geschehen ist, was über mich gekommen ist? Krankheit, Zerbruch, wo ich doch dachte, in meinem Leben wird so etwas nicht stattfinden. Mir wird das doch nie passieren. Ich habe davon gelesen, ich war betrübt, dass einem anderen das passiert ist. Aber mir? Und ich merke durch den eigenen Zerbruch, durch die eigene Not, geht etwas, Glaube noch formulieren zu können. Manchmal kann es sogar sein, dass mein Gebet aufhört, weil ich nicht mehr die Worte finde. Ich weiß nicht, ob sich jemand wiederfindet. Man kann ganz schnell darin unterwegs sein. Also es gibt viele Momente, die uns in ein falsches Hören von falschen Worten führen will. Unglaublich viele. Und es gibt viele Momente, wo ich, der doch etwas erlebt hat mit diesem lebendigen Gott, dennoch ein wenig ausgebremst bin, weil ich Dinge erlebe, die so schwer sind. Und dann gibt es das, was aus der Welt auch kommt. Ihr haltet doch mal bitte den Schnabel. Ihr, die ihr von der Bibel sprecht, vom lebendigen Wort Gottes. Und ich erzähle euch jetzt etwas und lese auch gleich etwas vor, was über dieser Predigt steht, Apostelgeschichte 4. Das ist eigentlich von 1 bis Vers 32, aber ich setze an in Vers 23. Ich erkläre aber ein wenig für die, die nicht wissen, wie die Umgebung des Wortes ist, was ich vorlesen werde, was da stattgefunden hat. Petrus und Johannes sind unterwegs zum Tempel zum Gebet. Das haben sie regelmäßig gemacht und sie erleben es auf dem Weg zum Tempel, dass jemand, der über 40 Jahre alt ist, er ist gelähmt und er lebt von Almosen. Er wird dorthin gesetzt und er erwartet, dass man ihm eine kleine Gabe gibt. Petrus und Johannes, Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, die selbst auch Zerbruch erlebt haben in der Vergangenheit davor, weil sie auch gescheitert sind in ihrem Leben. Gescheitert auch in der Frage, bleibe ich bei Jesus, auch wenn es hart wird? Wenn es richtig hart wird? Und sie haben festgestellt, nein, sie sind weggelaufen. Sie erleben, dass dieser Prozess aber darin kein Ende findet, dass sie darüber zerbrochen sind und zerbrochen bleiben, sondern sie erleben durch den Tod und die Auferstehung Jesu, dass sie diesem auferstandenen Jesus begegnen und er sie vorbereitet auf den Heiligen Geist, auf die Kraftquelle, auf den, der die Sprache in ein Neues führt, der Mut schenkt, den kein anderer so geben kann wie der Heilige Geist. Der ein Freisetzt von Menschen und Bindungen, von einem Stand, in dem wir bis dahin gelebt haben. Der aus einer Einfachheit eines Fischers einen Menschen gemacht hat, der, obwohl er Zerbruch erlebt hat, aber auch wieder Umkehr und Erneuerung davon sprechen kann, dass da einer ist, der den Sieg errungen hat. Diese Männer sind unterwegs, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie haben für sich auf dem Herzen, wir lassen uns den Mund nicht mehr verbieten, egal was geschieht. Nun, sie begegnen diesem lahmen Mann, diesem gelähmten Mann und sie sagen etwas, was ihn irritiert. Sie sprechen ihn an, er erwartet, sie werden mir bestimmt etwas geben und dann sagen sie, Gold und Silber haben wir nicht, aber wir haben die beste Botschaft im Namen Jesus, von Jesus Christus, im Namen, steh auf. Und er nimmt ihn in die Hand und er setzt ihn auf die Füße. Er gibt Zeugnis von der Kraft, die es tut. Es kommt nicht aus Petrus und kommt nicht aus Johannes. sondern sie sind im Grunde genommen nur Überträger dessen, wer Heilung hier als Zeichen schenken möchte. Und sie bezeugen es danach, dass keine Irritation ist. Das ist ganz wichtig. Einige von uns, sie sehnen sich nach neuem Vertrauen in den Glauben, in die Nachfolge. Sie sehnen sich, dass etwas stabil wird in ihrem Leben, dass Antwort da ist. Und ich sage euch was, Gott schenkt Vertrauen. Aber mit diesem Vertrauen eröffnet sich auch eine Aufgabe. Wenn du die Geschenke, die du erwartest von Gott, wenn du betest, dass du sprachfähiger wirst, dass du redegewandter wirst, dass du mehr Mut bekommst, einem anderen auch etwas zu sagen von dieser guten Botschaft, dann musst du dich nicht wundern, wenn Gott dir das schenkt, dass er damit dir auch eine Aufgabe gibt, eine Aufgabe anvertraut. Das, was Gott in deinem Leben tut, hat nicht nur exklusiv was für dich zu tun. Es hat nicht nur was mit dir zu tun, sondern es hat immer was mit einer Berufung und einem Ruf zu einem anderen, zu einer anderen hin zu tun. Also das, was Gott uns eröffnen will, was Gott uns schenken will, was Gott uns an Begabung geben will, ist ein Geschenk für dich, zur Ehre Gottes und aber auch zum Weitergeben. Und das muss trainiert werden. Ohne Training. Martin, entschuldige, dass ich dich jetzt herausgreife, aber ich höre, dass du stark trainierst auf einer Matte, um beweglich zu bleiben, um die Schmerzen zu überwinden, die im Lendenbereich doch irgendwo sich manifestiert haben. Das ist keine Mogelpackung, sondern du tust es und du merkst, es wird besser. Wie ist es mit unserem geistlichen Training? Inwieweit sind wir wach, wenn wir zu einem Bäcker gehen und vielleicht in einer Schlange stehen und darüber nachdenken können, meine Kiste, warum ist denn heute so eine Schlange? Ich möchte eigentlich hier exklusiv vorne bedient werden und dann tschüss. Aber vielleicht ist diese Schlange dafür da, dass du jemand anders in den Blick nimmst und für ihn betest. Dass du in deiner Schule, wo du zu Hause bist, an deiner Lehrstelle, an deinem Berufsplatz, nicht nur in dem Raum sitzt oder am Nachbarschreibtisch jemand hast, weil er halt da sitzt und auch in dem Feld arbeitet, wo du arbeitest, sondern weil du ihn beschenken darfst zuallererst mit einem Gebet. Ihn segnen darfst. Petrus und Johannes haben gesagt, unser Leben soll ein Leben sein, wo wir den anderen im Namen Jesu segnen und wo wir das nie vertauschen. Er ist es, der den Frieden schenkt. Er, Jesus Christus, ist der Friedefürst. Er ist der Heiland. Er ist der Arzt und der Erlöser. Und sie tun es und er steht auf und er springt vor Freude. Er springt vor Freude. Und da, wo Christus Befreiung schenkt, ob er es gleich tut, spontan, die Ärzte würden sagen Spontanheilung. Ja, wir können es auch nicht erklären, heißt das auf gut Deutsch. Spontanheilung. Oder ob er auf dem Weg die Begleitung schenkt, dass du trotz körperlicher Last, körperlicher Krankheit, dennoch weißt, er wird mich zu seiner Zeit vollkommen heil werden lassen. Das überlass ihm. Aber geh diesen Weg und fang an zu trainieren. Wir dürfen als Gemeinde trainieren. Wir haben dieser Welt, wir haben dieser Stadt etwas zu geben. Wir haben die beste Botschaft zu geben und nicht nur dies, sondern wir haben auch ganz praktisch den Menschen etwas zu bringen, nämlich den Segen Gottes. Den Segen Gottes in die Häuser. Den Segen Gottes, wenn ihr an Häusern vorbeigeht. Ich weiß nicht, wie ihr durch die Straßen geht. Vielleicht fahrt ihr auch, weil ihr gar nicht mehr so gut laufen könnt. Jutta zum Beispiel. Im Moment. Aber warum sollen wir nicht die Leute, die in den Häusern, nicht die Häuser, die Leute in den Häusern segnen? Warum sollen wir nicht damit anfangen, sagen, Herr, ich kenne niemand in diesem Haus. So wie die diesen Lahmen nicht kannten. Aber sie haben in Fülle gesagt, wir haben etwas zu bringen, den Segen Gottes. Stell dir mal vor, du bist so ein Läufer und erlebst, wie sich Dinge verändern. Dass du irgendwann merkst, da kommt jemand aus dem Haus und du kommst ins Gespräch. Die Jungs, die Jünger sind unterwegs und sie erleben, dass das unglaubliches Aufsehen erregt und Menschen auch 5000 an der Zahl über die Verkündigung des Petrus zum Glauben finden. Weil er bekennt, in keinem anderen ist das Heil. In keinem anderen ist das Heil. In keinem anderen ist Rettung. Da müssen wir nichts tun und nichts wegtun. In Christus Jesus allein Rettung. In ihm wirst du gesund. In ihm wirst du heil. In ihm kannst du Buße tun. Das heißt, ein Bejahen deines Lebens, was ohne Gott stattgefunden hat, wo du Gott außen vor gelassen hast, ganz schlicht, wo Gott dir die Möglichkeit gibt, dass du hineinkommst in diese Wirklichkeit der Nachfolge und merkst, dass du ein Neuer geworden bist, ein Neuer wirst, eine Neue wirst. Und das drückt die Leute, die Verantwortung haben. Wisst ihr warum? Ist immer so. Weil sie entlarvt werden, dass sie Lügner sind. Menschen, die gegen Jesus aufstehen und reden, sind entweder unwissend, sie sind unwissend und sie müssen erklärt bekommen und sie brauchen Gebet, aber es gibt auch Menschen, die sich bewusst dagegen entschieden haben. Und die arbeiten wirklich als Gegner. Wen meine ich? Hier die hohen Priester und Ältesten, die haben das mitbekommen in Jerusalem, was hier passiert. Menschen kommen zum Glauben. Den, den sie für tot erklärt haben, er ist als, wird verkündet als der Auferstandene. Ich erinnere euch an Matthäus-Evangelium, da steht das, Matthäus 28, und zwar ab Vers 11. Da geht es um die Auferstehung und dann den Bericht der Wache. Während die Frauen noch auf dem Weg waren, liefen einige der Wächter in die Stadt. Sie meldeten den führenden Priestern alles, was sie gesehen hatten. Diese fassten gemeinsam mit den Ratältesten den Beschluss über das weitere Vorgehen. Sie gaben den Soldaten viel Geld und forderten sie auf, erzählt allen, seine Jünger sind in der Nacht gekommen, als wir schliefen, haben sie den Leichnam gestohlen. Wenn Pilatus davon hört, werden wir mit ihm sprechen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und erfüllten ihren Auftrag. So ist dieses Gerücht entstanden, das sich bis heute bei den Juden hält. Diese Leute, die bezahlt haben für Lüge, und es gibt viele, viele Menschen, die heute bezahlen für Lüge. Eine große Gruppe von Menschen, die genau wissen, dass es Dreck ist, was sie verbrochen haben, was sie getan haben. Dass es gegen den Menschen, gegen die Liebe gerichtet ist, gegen das, was Gott gut heißt. Und diese Menschen kommen in einen Konflikt, wenn der auferstandene Christus verkündet wird und in Vollmacht sich zeigt. Sie kommen in einen Konflikt, sie kommen in Wallungen. Sie kommen in Wallungen. Wenn ein Mensch, der auf Jesus hören möchte, ihm begegnet in seinem Wort, dann wirst du hören, dass er sagt, Friede sei mit dir. Das wird immer das Erste sein, was passiert. Wenn ein Mensch etwas hört von Jesus Christus, dem Auferstandenen, von der Kraft des Heiligen Geistes, von dem lebendigen, heiligen Gott in seiner Vollmacht und in dem, was im Wort Gottes bezeugt wird, und er wird unruhig und ja fast ablehnend, der muss sich ganz doll fragen, was ist in ihm gewachsen, was nicht mit der Wahrheit des Wortes Gottes zu tun hat. Ein jeder prüfe sich selbst. Ein jeder prüfe sich selbst. Wort Gottes ist zur Erquickung und zur Kräftigung unseres Lebens, unseres geistlichen Lebens. Und es ist etwas, was weitergegeben werden darf. Da, wo Wort Gottes dich erschrickt oder dich vielleicht sogar auf Abstand führt, wo du sagst, nein, 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 aber so nicht, da lade ich dich ein, zu prüfen, zu beten, mit jemand anderem vielleicht auch darüber zu sprechen, warum habe ich hier so eine Blockade? Was ist passiert in meinem Leben? Warum ist hier eine falsche Botschaft in mir unterwegs? Wo ist hier eine Ablehnung, wo die Fülle Gottes nicht durchkommt? Da ist eine Wand. Und wo kann es passieren, dass ich tatsächlich der Lüge in meinem Leben aufgesessen bin, auch in dem, was ich bisher von Gott gehört habe? In Christus Jesus begegnet uns die Wahrheit, das Leben und der Weg. Nur in ihm ist tatsächlich Wahrheit da. Und das bezeugen Petrus und Johannes. Und dafür werden sie bedroht, dafür werden sie gestraft, in der Weise, dass sie es nicht mehr verkünden sollen. Und sie sagen, wem sollen wir mehr gehorchen, Gott oder Menschen? Es ist letztlich immer die Frage. Es ist für alle Lebensperspektiven, für alle Lebenssituationen, in Krankheit, in Herausforderung, im Krieg, in der Schule, in der Ausbildung, im Altenheim, wem soll ich mehr vertrauen? Wir haben es vorhin auch von dir gehört. Es ist immer die Entscheidung, vertraue ich mehr Gott und bleibe dafür dann auch frei von Menschen und deren Meinung Und das ist manchmal schwer auszuhalten, auch die Konsequenzen daraus. Oder versuche ich in irgendeiner Weise einen Kompromiss zu formulieren. Und dann schwimme ich so rum. Habe nicht mehr die Kraft der Überzeugung. Habe nicht mehr das Feuer, was Gott mir geben möchte. Und es kann auch ein ganz dezentes sein, vielleicht nicht so wie ich, aber anders. Wisst ihr, was ich meine? Wem vertraue ich mehr? Und sie sagen, wir vertrauen Gott allein. Christus ist unser Herr. Und mit den Bedrohungen, dass ihnen Schlimmes zugefügt wird, gehen sie. Nach der Freilassung, Apostelgeschichte 4, 23, nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Ein Grund, warum so wichtig ist, dass man Gemeinde hat. Da, wo du eine harte Woche hattest. Da, wo du hart durch musstest, weil du im Krankenhaus warst. Da, wo du hart durch musst, weil dir in Gedanken da sind, die dich schwer sein lassen, die dich traurig machen. Da ist Gemeinde eigentlich der Ort, wo Erquickung zusammen erlebt werden kann. Hier passiert es. Sie gehen zur versammelten Gemeinde. Sie berichten, was die führenden Priester und Ratältesten zu ihnen gesagt hatten. Wir haben den Auftrag, uns zu sagen, wo der Schuh kneift. Wir haben zu sagen, wo der Schmerz liegt. Diese Aktion, nein, da will ich also nicht, dass darüber gesprochen wird und also irgendwie, ich weiß auch nicht, mir ist doch so unangenehm, ich will auch keinem zur Last fallen. Kennt ihr die Worte? Das mache ich doch irgendwie mit mir selbst aus, also ein Indianer kennt keinen Schmerz und diese ganzen Geschichten, die da kommen. Ich habe das so gelernt, mein Vater hat es schon so gemacht, der hat nie darüber gesprochen. Hier ist dokumentiert, dass Gemeinde Jesu der Ort ist, wo ausformuliert werden darf, was einem auf dem Herzen liegt. Wenn nicht die Gemeinde Jesu in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe, in einer Zweierschaft, wenn nicht die Gemeinde Jesu, wo dann? Wo dann? Wo lässt du deine Last, die du alleine nicht so schleppen kannst? Ich meine, du kannst sammeln. Boah, wir haben tolle Sammler, Riesensammler. Die Scheunen sind voll zum Teil. Und das Ding ist erdrückend, weil es kommt aus dem Scheunentor schon raus. Wie so, boah. Wir dürfen loslassen. Sie tun jetzt genau das, was für ihre Seele wichtig ist. Das, was auf deiner Seele liegt, was du erlebt hast, was dich runtergezogen hat, wo du trotzdem bekannt hast, aber wackelnd. Da geh dahin und geh in die Gemeinschaft, wo du berichten darfst. Und jetzt kommt es, als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Es ist so wichtig, dass wir das Gehörte und den oder die, die es erlebt haben, dass wir sie zu Gott bringen, dass wir zuallererst ins Gebet gehen. Dass wir sagen, Herr, du hast es gehört. Und was sagen sie? Alle zusammen beteten sie, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen, warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten, Christus. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genau so gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel, haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranken. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Dieners Jesus. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Die Größe Gottes zu bestaunen und zu besingen, darin sollten wir nicht müde werden. Die Größe Gottes, die Kraft, die in ihm ist. Wisst ihr warum? Weil man darüber versteht, wie wir es vorhin gesungen haben, du bist größer, du bist weiter. Er ist uns immer voraus. Das ist gut, weil egal wie verzweifelt deine Situation vielleicht im Moment ist, er muss und dahin durch. Und das erleben sie hier. Sie machen deutlich, dass das, was damals geschehen ist, bei David schon vorausgesagt, bei ihnen geschehen ist und auch bei uns. Heute sind Machthaber mehr denn je auf dem Weg, sich ihr eigenes Reich zu bauen und zu meinen, in Ewigkeit zu herrschen. Christus ist der Einzige, der in Ewigkeit herrscht. Christus ist der, der uns heute in dem Mahl einlädt, dieser Kraft Raum zu geben. Durch sein Sterben am Kreuz, durch sein gegebenes Blut, durch seinen gebrochenen Leib dürfen wir heute entgegennehmen, sei mutig und stark. Vertraue ihm, auch da, wo du im Moment noch nichts fühlst, da, wo im Moment die Schwachheit größer ist als die Kraft. Vertraue ihm. Er sorgt für dich, er sorgt für uns und er will diese Region ganz neu erreichen mit seiner Liebe und seinem Geist. Amen.